Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 7 und 8. Vielleicht können wir nochmal aufstehen, wenn wir das Wort lesen. Und dann beten wir nochmals. Also, Philipper 2, ich nehme einen Teil von Vers 6 auch mit dazu. Da heißt es, der in Gestalt Gottes war, nämlich Jesus, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und dieser letzte Teil, um das geht es heute Morgen, wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und das geht's an Karfreitag. Lass uns nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, dass du gehorsam geworden bist bis zum Tod am Kreuz. Du hast dieses Menschenleben durchlebt mit allen Höhen und Tiefen und du warst vollkommen und hast nicht versagt. Du warst ohne Sünde und hast deinen Vater geliebt und hast die Menschen gesegnet. Und Herr, dafür wurdest du gekreuzigt, weil man dich nicht wollte, weil man dich abgelehnt hat, weil du ein Problem warst für die religiöse Obrigkeit. Aber Herr, wir danken dir, dass du trotzdem treu warst und dass du ja deine Beziehung zum Vater gepflegt hast und dass du, Herr, ja eingewilligt hast in dieses Erlösungswerk. Dir sei Dank von Herzen. Lass uns das verstehen, Herr, was das für uns bedeuten kann und bedeuten soll, damit wir davon lernen und unser Glaubensleben fruchtbar wird. Dir sei Dank von Herzen dafür. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Bevor ich zu diesem Text komme, möchte ich ganz kurz einen einleitenden Gedanken mit uns teilen, der jetzt direkt mit Karfreitag nichts zu tun hat und trotzdem etwas zu tun hat. Und zwar die Frage oder der Satzteil, den ich oben anstellen möchte, ist der Satzteil, solange alles gut geht. Solange alles gut geht. Solange alles gut geht, brauchen wir kein starkes Gebetsleben. Aber wenn Krisen kommen, was machen wir dann? Solange uns niemand bedroht als Land, brauchen wir nur wenig Verteidigungsausgaben. Das ist ein gedanklicher Sprung. Brauchen wir kein intaktes Militär, solange uns niemand bedroht. Aber wenn wir mit Krieg bedroht werden, wer schützt uns dann? So, das deutet darauf hin, ich möchte heute Morgen dieses Karfreitagsgeschehen in Verbindung sehen mit Gründonnerstagabend. Gründonnerstagabend in Gethsemane. Irgendwo gehört das Erlösungswerk zusammen mit Gründonnerstag. Wir legen die Betonung auf den Tod. Das ist, das Erlösungswerk gipfelt in diesem Tod, weil das Ergebnis der Sünde der Tod ist und der Tod sein muss. Aber dieser Tod, dieses Töten und dieses Erlöstwerden beginnt schon in Gethsemane, am Gründonnerstag. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, wie kann Jesus bei vollem Bewusstsein, was auf ihn zukommt, diese Situation bestehen? Wir wissen vieles nicht. wenn du unterwegs bist mit dem Auto, dann bist du guter Dinge, dass du wieder gesund nach Hause kommst. Wenn du aber einen Unfall hast, zum Glück weißt du nicht, was auf dich zukommt. Ich glaube, wenn wir wüssten, was auf uns zukommt, wir würden vielleicht, ich übertreibe ein bisschen, wir würden wahnsinnig werden. Wir könnten das nicht ertragen, wenn du jetzt ins Auto sitzt, du musst eine Fahrt machen und du weißt genau, irgendwann knallt's. Oder dein Leben wird mit einer furchtbaren Krankheit enden. Ja? Wenn du das wüsstest, ich glaube, wir könnten nicht mehr uns freuen. Wir wären völlig, das würde uns überfordern. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Und die Frage ist, wie hält man so etwas aus? Wie gehe ich damit um? Wie ging Jesus damit um? Jesus, im Johannesevangelium wird eigentlich diese Karwoche ganz deutlich beschrieben von Kapitel 13 vom Abendmahl mit Fußwaschung bis Kapitel 18. Das sind mehrere Kapitel, die sich nur mit dieser Karwoche beschäftigen, mit Gründonnerstag und Karfreitag. 5 Kapitel von 21 oder 6. Und Jesus sagt in Johannes 12, 27, Johannes 12, 27, vor dem Abendmahl, ja. Jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen, sagt Jesus. So, Jesus ist auch umgetrieben worden von all dem, was er da durchlaufen muss, was da vor ihm lag. So, Karfreitag steht für Kreuzigung und Tod Jesu. Jesus wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. So, Karfreitag ist der Todestag Jesu. Bis zum Tod, und dann betont Paulus nochmals, ja, er betont es bis zum Tod am Kreuz. Er schreibt es zweimal und legt damit eine besondere Betonung darauf. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wenn etwas zweimal kommt, liegt darauf eine besondere Betonung. Manchmal überlesen wir ja Dinge einfach. So, gehorsam bis in das tiefste Leiden, bis zum Tod am Kreuz. Vollständig Gehorsam, absolut Gehorsam. Gehorsam, um das geht es auch heute Morgen. Gehorsam. Was ist Gehorsam? Wir sprechen nicht so sehr von Gehorsam heutzutage. Gehorsam ist das praktische Akzeptieren, wenn es um Gott geht, des Willens Gottes und seiner Autorität. Also wir respektieren Gott, wenn wir gehorsam sind. Wir akzeptieren seinen Willen. Und letztendlich leben wir dann auch seinen Willen aus. Das Gegenteil ist Ungehorsam. Ungehorsam ist der Beweis von Rebellion. Menschen, die Gott nicht nachfolgen, die keine Beziehung zu Gott haben, leben bewusst oder unbewusst in Rebellion und Unglauben gegen Gott. Ihr Eigenwille ist das Maß, die Messlatte ihrer Entscheidungen, und es besteht Entscheidungsmangel, sich Gott auszuliefern. Das ist Ungehorsam. Eigenwille, in allen Dingen seinen Willen zu tun. Ja, der eigene Wille und der Wille Gottes kollidieren. Was soll ich tun? Da ist ein Kampf. Mache ich das, mache ich es nicht? Wenn ich es mache, blamiere ich mich. Wenn ich es nicht mache, habe ich vielleicht ein schlechtes Gewissen. Ein paar Beispiele für Ungehorsam. Wie gesagt, Ungehorsam und Gehorsam, das sind Kategorien, die wir selten in den Mund nehmen. In den Nachrichten hörst du nichts über Ungehorsam. Aber im Wort Gottes hören wir was von Ungehorsam und von Gehorsam. Begonnen hat es mit Adam und Eva. Du sollst von dem einen Baum nicht essen. Sollte Gott gesagt haben, nein, nein, ihr werdet sein wie Gott. Und sie tun, was Gott verboten hat. Sie essen. Jona, geh nach Ninive, predige ihnen. Sie sollen Buße tun. Was macht Jona? Er geht nicht nach Nordost in Ninive, sondern er geht nach Westen zum Hafen, zu einem Schiff und will nach Tarsisch. In die entgegengesetzte Richtung. Er tut das Gegenteil von dem, was Gott will. Wir könnten noch fortsetzen, zum Beispiel wenn wir uns bekehrt haben, gibt es einen Gehorsamschritt nach der Bekehrung. Das ist die Taufe. Das hat nichts mit Emotionen zu tun, das ist einfach, Gott will, dass wir das tun, oder machen wir es. Oder Johannes 3, 36. Da heißt es, oder Lukas 6, 46, so. Was nennt ihr mich, also am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich sage. Hey, wie oft beten wir, Herr, Herr, wir beten dich an und, und. Ja, aber tun wir das, was unser Herr will? Was will er denn? Geht hin in alle Welt und predigt, macht zu Jüngern. Was will er? Wir sagen, Herr, Herr, ihr sagt, Herr, Herr, was nennt ihr mich, Herr? Und tut nicht, was ich sage. Das zeigt das Dilemma, das zeigt das Problem auf. Wir haben ein Problem mit Gehorsam, wenn wir ehrlich sind. Dieses Wort für, oder andersrum, es gibt auch eine Beziehung zwischen Glaube und Gehorsam. Wir sagen ja, so sehr, also Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab am Kreuz, Karfreitag. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. So, und Johannes schreibt in Kapitel 3, 36, also 20 Verse später, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Also Johannes macht eine Verbindung zwischen Glaube und Gehorsam. Glaube und Gehorsam gehört zusammen, will Johannes sagen. Wer dem Sohn nicht gehorcht, oder der Nicht-Gehorchende im Urtext, wird das Leben nicht sehen. Sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Da geht es jetzt nicht darum, wenn wir einmal versagt haben und Buße tun, sondern es geht darum, wenn jemand permanent Gott nicht gehorcht, also seinen eigenen Willen in diesem Leben lebt, der wird das Leben nicht sehen. So, hier dieses Wort nicht gehorchen, dieses griechische Wort, das mit nicht gehorchen übersetzt wurde, bedeutet eigentlich außer Acht lassen. Also, wer den Sohn Gottes außer Acht lässt, wer ihm nicht gehorcht, wer nicht an ihn glaubt, oder wer sich ihm nicht unterordnet, es geht darum, dass wir uns Gottes Wille unterordnen. Das bedeutet, unter die Ordnung Gottes sich begeben. Gott hat bestimmte Ordnungen geschenkt im Wort Gottes, zum Beispiel die 10 Gebote und viele andere Dinge, Empfehlungen, die wir tun sollen, Missionsbefehl und, und. Und wenn wir uns dieser Ordnung unterstellen, darunter begeben, sie für uns in Anspruch nehmen und sie ausleben, dann sind wir im Willen Gottes. In diesem Wort nicht gehorchen schwingt auch die Bedeutung von Teilnahmslosigkeit oder Gleichgültigkeit mit. Und ich bin überzeugt, wir leben in einer Zeit der großen Teilnahmslosigkeit und der großen Gleichgültigkeit, was die Dinge des Reiches Gottes anbetreffen. Wir leben heute in einer Supermarktmentalität in Deutschland. Was uns gefällt von den großen vielen Angeboten, das nehmen wir. Ansonsten wollen wir aber keine Verpflichtungen eingehen. Das funktioniert im Reich Gottes so nicht. Wenn wir unser Leben Jesus übergeben und sagen, du bist mein Herr, dann bedeutet das gleichzeitig, du hast mir auch was zu sagen. Und was du mir zu sagen hast, das habe ich zu tun. Ich unterordne mich. Ich lebe im Gehorsam des Sohnes Gottes. Das ist der Idealfall. Die Realität, Jesus sagt es, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nichts, was ich euch sage. Wir tun es vielleicht oft, aber vielleicht manchmal auch nicht so. Wenn wir eine ehrliche Analyse machen, dann ist es so, in 1. Thessalonicher 5,19 steht, betrübt den Heiligen Geist nicht, den Heiligen Geist Gottes nicht. Worin betrüben wir denn den Heiligen Geist? Der Heilige Geist möchte, dass wir im Willen Gottes leben. Er schenkt uns Impulse, er gibt uns Gedanken, Eindrücke, wie wir leben sollen, was gut für uns ist, wo wir die Finger weglassen sollen. Und wenn wir diese Impulse des Heiligen Geistes, diese Führung des Heiligen Geistes ignorieren und nach unserem eigenen Gutdünken leben, dann, vor allem wenn es um Sünde geht, dann dämpfen oder betrüben wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gottes Geist, ist die eine Person der Dreieinigkeit Gottes. Er ist traurig. Gott ist traurig, wenn wir nicht in seinem Willen leben, wenn wir nicht gehorsam leben. So, das ist die ehrliche Analyse. Also wir betrüben den Heiligen Geist, weil wir Gott nicht immer gehorsam sind. Wir sind vielleicht oft gehorsam, vielleicht fast immer. Und manchmal passen wir nicht auf, plötzlich passiert uns etwas. Da rutscht ein Wort raus, das jemand verletzt und betrübt. Wir merken es und schon ist es draußen. So, es ist gar nicht vielleicht per Absicht, aber manchmal passiert uns sowas zum Beispiel. Nun, Jesus hat nie versagt. Das ist ein Wunder, ja. Jesus hat nichts falsch gemacht, stellt euch vor. Also wenn wir ehrlich Analyse betreiben für unser Leben, würden wir wahrscheinlich schon den einen oder anderen Punkt finden oder sagen, da hätte ich wahrscheinlich anders handeln sollen, anders reden sollen, anders leben sollen, mich anders entscheiden sollen. Aber es ist zu spät, es ist vorbei, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Jesus hat es nicht falsch gemacht, immer richtig gemacht. Das ist ein Wunder. So, und jetzt ist die Frage, wisst ihr, Jesus hat dieses Leiden am Karfreitag vor sich. Er sagt dreimal in den Evangelien, als er unterwegs war von Galiläa nach Judäa, ich gehe hin, um zu sterben. Dreimal. Einmal hat Petrus gesagt, das widerfahre dir nur nicht. Nein, wir wollen dich bei uns behalten. Wir wollen nicht, dass du stirbst. Und Jesus sagt, Satan, geh hinter mich. Ich muss sterben. Was habe ich gelesen? Darum bin ich in diese Stunde gekommen. Ich bin gekommen, damit ich sterbe. Das war seine Lebensbestimmung. Er ist gekommen zu sterben. Unsere Bestimmung von Gott ist, dass wir leben, und zwar ewig leben. Das ist eine ganz andere, positive Perspektive. Wir sollen leben, und zwar ewig. Das ermutigt uns. So, Jesus weiß genau, ich gehe dahin und sie werden mich umbringen. Und wie kann man das aushalten? Nun, in Lukas 22 heißt es, als das Abendmahl, die Fußwaschung vorbei war, als er unterwegs war mit seinen Jüngern, noch wichtige Dinge gesprochen hat, wie zum Beispiel Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, und dann in Gethsemane, das Hohepriesterliche, in dieser Zeitspanne irgendwo ist das Hohepriesterliche Gebet drin, aber auch diese Situation in Gethsemane. Die Jünger mitgenommen, bleibt hier und wacht und betet mit mir. Jesus geht mit den drei engsten Jüngern noch ein Stück weiter, Steinfurt weiter. Dort kniet er nieder und sagt, Vater, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es geht um den Kampf Jesu um Gehorsam. Das ist mein zweiter Hauptpunkt. Jesus hat zu kämpfen um Gehorsam. Der macht nicht nur so und dann ist der Gehorsam da, sondern das war ein Kampf. Vater, wenn du diesen Kelch, der Kelch steht bildhaft für das Leiden. Und wer von uns schreit, Hurra, ich darf leiden, ja super, ist doch gut so, oder? Ja, schon vor dem Zahnarzt haben wir Probleme, wenn es da weh tut. Ich war einmal beim Zahnarzt, da hat er ohne Betäubung hat er mir kariöse Zähne abgebohrt. Ich bin ich war so verkrampft auf dem Sessel, das hat so gewirkt, damit das mit dem Zähneputzen anschließend geklappt hat. Ja, wer schreit schon Leiden, Leiden, Leiden? Nimm den Kelch von mir, sagt Jesus. Nimm ihn. Das heißt, Jesus nach seiner menschlichen Natur, das heißt ja, er war wahrer Mensch und wahrer Gott, wollte genauso wenig sterben, wie wir es wollten. Nimm den Kelch weg. Nimm das Leiden weg. Vater, wenn es geht, nimm ihn weg. Was lehrt uns das? Was lehrt uns das Gebetleben Jesu? Dieses Gebet Jesu in Gethsemane. Und wahrscheinlich wissen wir nicht, was er alles gebetet hat, weil die Jünger waren ja ein Stück weg und vermutlich haben sie nur die Lauten, die Schreie gehört. Es heißt ja in Hebräer 5, Vers 7 wird eigentlich auch dieses Gethsemane-Situation beschrieben im Nachhinein. Es heißt dort, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, also wie wir, ganz normal Mensch, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. So hat er gebetet, das hat er gebetet. Vater, wenn du kannst, nimm diesen Kelch weg. Lass diesen Kelch vorübergehen, dass es mich nicht trifft. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, freudig zu leben. Ja, das passt nicht. Was es bedeutet, gehorsam zu sein. Durchs Leiden hat er gelernt, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Nochmals, das mit dem Gehorsam schmeckt uns nicht so. Also unserem alten Menschen. Wir wollen lieber, wie wisst ihr, im Supermarkt so die wählen, was wir gerne hätten und was wir nicht wollen, das können wir lassen. Freiheit. Freiheit wollen wir. Freiheit und unser Leben leben. Das ist so das typische 21. Jahrhundert Mentalität. Aber nochmals, im Reich Gottes geht das so nicht. Wir können nicht einfach tun und lassen, was wir wollen. Wir werden aufgefordert. Hey, Jesus hat den Jüngern gesagt, folge mir nach. Und das hat Konsequenzen gehabt. Sie mussten ihre Fischerboote zurücklassen, ihren Vater, die Eltern zurücklassen, ihr altes Leben loslassen, um mit Jesus auf die Wanderschaft zu gehen und ein neues Leben anzufangen. Man staunt, dass sie das geschafft haben. Sag heute mal so einem Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, hey, Gott ruft dich, lass mal dein Elternhaus, geh mal auf eine Schule, lern was über das Wort Gottes und dann gehst du nach Afrika oder nach Indonesien oder auf eine Insel in die Mission und bringst diesen Leuten dort das Evangelium bei. Wie viele von denen haben wir in unserem Land oder weltweit? Das kann man abzählen an zwei Fingern, weltweit nicht, aber in unserem Land oder in Baden-Württemberg sind es nicht allzu viele. Aber die 12 Jünger haben das getan. Er hat den Matthäus von seinem Zollstelle weggerufen. Und nicht das Wort Gottes, aber die Kirchengeschichte sagt, viele von den 12 Jüngern, Judas Iskariot nicht, aber viele von den anderen sind den Märtyrertod gestorben. Viele sind Richtung Asien, Richtung Indien gegangen, haben dort, Thomas zum Beispiel, haben dort missioniert, auch Bartholomäus, haben ihr Leben gegeben. Sie haben es wörtlich genommen. Geht hin in alle Welt und macht sie zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Die haben das ernst genommen. Die haben das wörtlich genommen. Wir argumentieren offen und sagen, ja, ich habe noch Kinder und ich habe Verwandte und das sollen die anderen machen. Also, habe ich überhaupt eine Berufung? Ja, das ist die große Frage. Bin ich überhaupt berufen? Also wenn ich schon nicht berufen bin, dann ist es auch nicht meine Aufgabe. Ja, wir können auch bei der Nachbarschaft missionieren, wenn wir wollen oder wenn wir den Mut haben. Natürlich, ich weiß, ich habe auch Nachbarn. Es ist schwierig, es ist nicht einfach. Nein, gar nicht. Das kostet Überwindung, aber Jesus hat es auch Überwindung gekostet, zu sagen, Vater, dein Wille geschehe, nicht meiner. Kampf Jesu um den Gehorsam. Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch von mir weggenommen, wenn du diesen Kelch von mir wegnehmen willst, eigentlich heißt es, lass den Kelch an mir vorübergehen, war das Gebet. Und dann kommt es, doch nicht mein Wille. So, was lernen wir von diesem? Wir können nicht unseren Willen Gott aufzwingen. Wir können Gott nicht zwingen, wir sollten Gott nicht zwingen, unseren Kopf durchzusetzen. Mein Wille, ich will nicht das machen. Ich bete jetzt so lang, bis du zugibst, dass ich das nicht machen muss. Hätte ja Jesus auch machen können. Wir haben ja manchmal so die Mentalität. Ich habe ein Ziel. Natürlich, wir sagen dann, ja, die Witwe, die arme Witwe, die zum Rechtsanwalt ging und zum Richter und hat, sie hat nicht nachgelassen. Und weil sie nicht nachgelassen hat, deshalb hat er ihr Recht gegeben. Das hat auch Berechtigung ein Stück weit. Aber es ist immer die Frage, die wir uns prüfend stellen sollten. Will ich jetzt meinen Kopf hier durchsetzen Will ich Gott zu irgendetwas zwingen im Gebet? Oder bin ich auch bereit, mich korrigieren zu lassen? Das ist der zweite Punkt, das wir von Gethsemane lernen können. Sich korrigieren lassen. Die Bereitschaft, sich von Gott in allem korrigieren zu lassen. Jedes echte Gebet, ja, aber nicht mein Wille. Das ist ein Gedanke, weil kennen wir wirklich den absoluten Willen Gottes? Kennen wir den? Wisst ihr, David hat gesagt, prüfe mein Herz, was da drin ist, ob meine Motive okay sind, Psalm 139. Manchmal übermannen uns vielleicht Gefühle und Emotionen und unser Kopf und unsere Vorstellung. Manches passt nicht in unsere Vorstellung. Wir haben gar nicht den Wunsch, dass bestimmte Dinge passieren. Und dann, Herr, du musst, ich will das, mach das. Jesus sagt, nicht mein Wille geschehe. Wir können nichts erzwingen. Wenn wir zu Gott kommen im Gebet, dann gebeten heißt übrigens sprechen mit Gott, in Kommunikation treten mit Gott. Paulus schreibt an die Thessalonicher, betet ohne Unterlass. Sei ständig in der Zwiesprache mit Gott. Sei ständig in Kommunikation mit Gott, in Gedanken, in Worten oder auch immer mit Fragen. Hab dein Herz bei Gott. So, Gebet ist Gespräch mit Gott. Und wenn wir mit Gott sprechen, er will uns eigentlich ja beschenken. Er möchte ja, wir sollten im kindlichen Vertrauen zu ihm kommen und sagen, Herr, das und das treibt mich um. Das plagt mich. Herr, nimm das weg. Herr, hilf mir aus der Situation raus. Nimm die Not weg. Gib mir eine Antwort auf die Fragen. Und. Und aber in kindlichem Vertrauen, in dem Vertrauen, dass unser himmlischer Vater das Beste für uns will und dass er nur etwas zulässt, was uns irgendwie zum Segen sein wird. Ja, alle Dinge müssen zum Besten dienen, denen Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind, heißt es ja. So, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Diese unausgesprochene oder auch ausgesprochene Erklärung, die darf in unserem Gebet auch mitschwingen. Das ist nicht Unglaube, sondern das ist Demut und Unterordnung unter Gottes Wille, unter Gottes vollkommenen Wille. So, die Frage war, Jesu Kampf um Gehorsam, mein nächster Punkt ist, die Kraft zum Gehorsam. Wo kommt die Kraft her? Wo hat Jesus die Kraft hergehabt, gehorsam zu sein? Ans Kreuz zu gehen. Wenn wir Jesu Gebetsleben in Gethsemane anschauen, dann finden wir eine Antwort. Es heißt in Lukas 22, 43, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Also ich kann mir das so vorstellen. Wisst ihr, Jesus war ja betrübt. Das heißt, er war betrübt. Johannes 12, 27. Ich bin betrübt, hat er gesagt. Es bedrückt mich, was da auf mich zukommt. Ich bin überzeugt, wisst ihr, da ging es in diesen Momenten in die Gethsemane, und an diesem Gründonnerstag, da ging es um alles. Um die Rettung der Welt. Die Rettung der Menschheit. Und was glaubt ihr? Ich möchte nochmal das Beispiel vom Krieg anführen. Ukraine-Beispiel. Beide Seiten tun alles, um zu gewinnen. Und wisst ihr, Jesus hat gesagt bei der Gefangennahme später, steck dein Schwert in die Scheide. Ich könnte den Vater bitten und der würde mir eine Legion Engel schicken. Der würde mir Unterstützung schicken, wenn ich das anfordern würde. Aber ich muss diesen Weg gehen. Aber die Gegenseite ist auch aktiv. Ich glaube, dass der Teufel ihm schwer zugesetzt hat. Und da waren bestimmt Legionen von Dämonen auch da in diesem Garten Gethsemane, die ihm zugesetzt haben. Böse Geister, Mächte, die Schuldgefühle einer, was weiß ich, die ihn einfach demoralisieren wollen, die ihm den Weg madig machen wollen. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Der Engel, sein Schweiß war wie Blutstropfen. Das zeigt uns, das ist eine kleine Zusatzbemerkung, das zeigt uns, in welchem Kampf er gestanden ist. Es zeigt uns die Belastung, die er durchzumachen hatte, die psychische Belastung. Wisst ihr, Reich Gottes ist manchmal eine psychische Belastung. Das sage ich euch. Ich war mal in einer anderen Gemeinde und da haben welche Leute in Sünde gelebt. Und während der Zeit war ich in einer Umschulung und wisst ihr, mich hat nicht die Umschulung belastet, sondern mich hat dieser Fall, wo Leute in Sünde leben, das hat mich körperlich belastet. Das hat mich angegriffen. Das hat mir Kraft geraubt. Innere Kraft geraubt. Wir würden sagen, hey, was soll das? Dann lass doch die machen, das ist doch denn ihre Verantwortung. Nein, es ist nicht nur ihre Verantwortung. Wir sind verantwortlich füreinander. Es kann nicht sein, dass es mir egal ist, wenn andere sündigen. Das kann, weil Gott ist es auch nicht egal. Das kostet Kraft. Reich Gottes ist ein Kampf und kostet Kraft. Die Frage ist, was für ein Christentum leben wir? Wisst ihr, ich sage nochmal, Regale und Angebot, das ist angenehm und dann nur wählen dürfen und ansonsten in Ruhe gelassen werden. Aber das hat nichts mit Christsein zu tun. So ist es nicht. Natürlich bietet Gott uns Gaben an. Natürlich bietet Gott uns Friede an. Natürlich hilft er uns und. Das tut er. Aber nur, damit wir, dass wir einfach, ja, er will uns segnen. Er will ja das Beste für uns. Es heißt dann, nochmals, und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Und es wurde sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und eine andere Übersetzung sagt, und in Angst gekommen, betete er angespannter. Hallo? Nochmals, Jesus in Angst gekommen. Das ist die Urübersetzung, also die interlineare Übersetzung, die griechisch-deutsche Übersetzung der Worte Wort für Wort. In Angst gekommen. Und eine andere Übersetzung, als er in Angst geriet, betete er noch inständiger. Jesus, hallo, wir sprechen vom Sohn Gottes. Der Sohn Gottes hat auch Angst gehabt. Er war ein Mensch wie wir. Er ist in Gestalt eines Menschen gekommen. Er hat das Menschsein durchlebt. Viele Christen können sich das gar nicht vorstellen, dass der Sohn Gottes in Angst geriet. Sie vergessen, dass er ein Mensch war. Er ist wahrer Mensch geworden. Nur als Mensch konnte er die Sündenlast auf sich nehmen. Und so hat er das Ganze auch durchlebt. Auch Angst, natürlich auch Freude, die Hochzeit in Kanaan. Das war auch ein Teil seines Lebens. Aber auch die Angst. Und in Johannes 14 heißt es ja, glaube ich, 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. So in anderen Worten, vertrau mir, ich gehe mit dir durch diese Situation. Es heißt in Hebräer 5, 7 und 8, da wird dieses Gethsemane, die Gethsemane-Situation Jesu nochmals im Rückblick beschrieben und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Also ohne das inständige Gebet zum Vater hätte Jesus die Belastung nicht durchhalten können. Jesus geht hinab in die Tiefen der Angst, der Todesnot, der menschlichen Schwäche. Er fällt unter dem Kreuz. Er ist so geschwächt durch die Verhöre, durch die Geißelung, die Dornenkrönung, und dass er unter dem Kreuz sogar zusammenbricht und kann das Kreuz gar nicht auf Golgatha hinauftragen. Er hat Schwäche durchlebt. Er versteht, wenn wir in der Schwäche sind. Jesus ist nicht ein hoher Priester, schreibt der Hebräerbriefschreiber, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Also er war Versuchungen aller Art ausgesetzt. Nur er war ohne Sünde. So, ich komme zum Schluss. Die Frage ist, wo bekommen wir die Kraft her, gehorsam zu sein und gehorsam zu bleiben? Jesus hat aus seiner Beziehung zum Vater die Kraft geschöpft, aus einem Gebetsleben. Das hat ihn gestärkt. Er hat sich oft in die Einsamkeit zurückgezogen, in die Berge. Nachts hat er gebetet. Er hat gebetet und gefastet, bevor er seine Jünger berufen hat. Entscheidende Moment in seinem Leben. Er hat immer wieder gebetet. Er hat gebetet, bevor er Wunder tat. Bevor er die Brote und die Fische verteilte, hat er zum Vater gebetet und ihm gedankt. Vater, hier, das legen wir jetzt hin. Die Menge muss gespeist werden und ich teile das jetzt. Und der Vater hat gesegnet. Er hat gebetet. Er hat eine intensive Beziehung zu seinem Vater gepflegt. Bis zum Schluss. Und wisst ihr, wenn jemand, das ist kein gutes Bild, aber wenn Eltern und Kinder, wenn eine Mutter und ihre Kinder ein enges Verhältnis haben, das ist eines. Und jetzt plötzlich wird dieses Verhältnis getrennt durch irgendwas. So ist es Jesus am Kreuz durch die Sündenlast erlebt Distanz zum Vater und ruft: Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er spürt die Gottferne. Er wurde von seinen Jüngern verlassen. Die Jünger haben geschlafen in Gethsemane. Er war allein. Also sie haben ihn allein gelassen, aus Schwäche wahrscheinlich, aus Erschöpfung. Sie haben gar nicht mehr gekonnt. Und dann am Kreuz musste er allein dahin gehen. Man hat ihn gekreuzigt. Und dann noch die Trennung vom Vater für einen kurzen Moment. Der Vater verhüllt sein Gesicht und der Sohn empfindet als einen furchtbaren Schmerz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Trennung zwischen Gott und Mensch um der Sünde willen hat er auch durchgekostet. Und wisst ihr, wir treten ihn manchmal mit Füßen und sagen, ja, ich sündige halt ein bisschen, der vergibt mir doch. Der vergibt mir doch. Was hat es ihn gekostet? Was hat es ihn gekostet? Dieses Sündenproblem aus der Welt zu schaffen. Die Frage ist, wie komme ich und du zu einem starken Gebetsleben? Wie kommen wir dahin? Wir sind, wenn wir ehrlich sind, wir sind nicht auf dem Niveau, das Jesus ist. Vielleicht sind wir am Anfang, vielleicht sind wir schon fortgeschritten, vielleicht sind wir schon sehr fortgeschritten. Aber wisst ihr, wenn wir das Wort Gottes betrachten, dann finde ich eine Gesetzmäßigkeit. Und diese heißt, sei treu im Kleinen. Das heißt, wie baust du ein Gebetsleben auf? Indem wir anfangen, dass wir regelmäßig uns eine Zeit vornehmen. Zum Beispiel, ich nehme mir vor, Gebet ist ja so eine Sache, wir haben schon oft darüber geredet. Gebet, das macht so gar keinen Spaß. Viele macht es keinen Spaß. Die sagen, hey, ich mache alles möglich, ich gehe zur Bibelstunde, aber Gebet, das ist schwierig für mich. Fang erst mal an, so 5 Minuten, jeden Tag eine gewisse Zeit, 5 Minuten. Und wenn die 5 Minuten klappen, dann machst du 10 Minuten. Und wenn die 10 Minuten klappen für 6 Wochen oder 2 Monate, dann machst du eine Viertelstunde. Manche nehmen ein Buch und schreiben die Anliegen rein. Und da kann man die durchbeten. Kleine Schritte in die richtige Richtung. Wer treu im Kleinen ist, wird er über mehr setzen. Wir müssen lernen. Wir haben so die Mentalität, bist du Christ, fällt dir alles zu, der Herr schenkt dir alles und was er dir nicht schenkt, hast du halt nicht. Der Herr ist schuld, dass du es nicht hast. Das stimmt nicht. Es geht darum, dass wir Gott gehorsam sind und dass wir kleine Schritte machen in die richtige Richtung. Gott erwartet da was von uns. Natürlich als eine Einladung, nicht als ein Muss. Er sagt, komm, lerne mit mir zu leben. Bete ohne Unterlass. Nimm mich mit in deinen Alltag. Bete deine Probleme am Arbeitsplatz durch. Denk an mich. Was würde ich jetzt tun? Und wisst ihr, wir haben bestimmt so unsere Probleme. Wir leben in einer gottlosen Zeit. In einer Zeit, wo Menschen leben, die keine Beziehung zu Gott haben, die Gott nicht kennen, die nicht verstehen. Und du und ich, wir leben irgendwo. Und wir haben mit Menschen zu tun. Vielleicht schaffen wir es nicht, Menschen anzusprechen. Okay, ist in Ordnung. Dann sagt Gott, pass auf, du musst auch niemanden ansprechen. Aber eines kannst du tun. Wenn du es ihnen begegnest, dann bete für sie. Und sag, Herr, die sind nicht gerettet. Die brauchen dich. Rede zu ihnen. Hilf ihnen. Öffne ihnen das Herz. Und wenn ich es nicht kann, schick jemand anders. Aber rette sie. Wir brauchen diesen Rettersinn. Wir brauchen Rettersinn. Rettersinn. Die Welt geht verloren, wenn wir uns nicht drum kümmern. Wir haben, da gibt es viele, viele Stellen im Wort Gottes, die uns ermutigen. Hey, das kann dir nicht egal sein. Wir haben die Verantwortung. Jesus schickt manchmal auch Engel, aber nicht immer. Manchmal bist du der Engel. Du hast die Kontakte zu diesen Leuten. Wie gesagt, auch da gilt es, im Kleinen anzufangen. Erstmal beten wir für die Leute. Wisst ihr, der Heilige Geist, der will uns traurig machen über verlorene Menschen. Das will der. Und wenn wir darauf eingehen, dann werden wir, ich sag dir, der Heilige Geist kann machen, dass du über verlorene Menschen weinen kannst. Ich kann nicht auf Knopfdruck weinen und ich bin noch eine Generation, so Nachkriegsgeneration, wisst ihr, so die Vatergeneration, das war so zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl. Ein Mann weint nicht, Punkt. Ein Mann weint nicht und sowieso nicht in der Öffentlichkeit. Fällt mir ganz schwer, ich kann nicht weinen in der Öffentlichkeit. Aber ich sage dir eins, wenn ich allein bin, kann ich weinen. Und der Geist Gottes bringt mich zum Weinen über verlorene Menschen, über Situationen, wo Gott traurig ist. Und ich sage dir, Gott ist traurig über den Ukraine-Krieg. Er ist traurig darüber, dass Menschen getötet werden, dass massenhaft Leute sterben. Er ist traurig über alle Kriege, weil er will nicht, dass Menschen getötet werden. Er ist ein Gott des Lebens. Und wenn du wissen willst, wie Gott empfindet über Dinge, dann bitte Gott und sag, hey, zeig mir, wie empfindest du denn darüber? Und er wird dir Gefühle geben, wie er über die Dinge denkt. Christsein ist praktisch, das ist keine Theorie. Wenn wir Gotteskinder sind, dann wird dein Christsein praktisch. Total praktisch. Das wird praktisch, glaub mir. Und dann ist es schön. Und dann ist es echt. Und wisst ihr, wir singen 10.000 Gründe. Wir werden preisen. Wir werden nicht Gott preisen. In Ewigkeit. Das geht von hier über in die Herrlichkeit. Entweder mit Körper oder ohne Körper. Aber wir haben ewiges Leben. Und das ist die frohe Botschaft. Und Das ist die eine Seite der Erlösung. Und die andere haben wir auch schon gehört, die Auferstehung. Und davon hören wir am Sonntag. Amen. Halleluja.